haben wir Ostern gefeiert. Ja? Das Kreuz war hier, die Steine lagen noch alle hier. Ein bestimmter Tag in unserem Kalenderjahr, an dem wir die Auferstehung von Jesus feiern. Das Grab ist leer, der Leichnam ist weg und er ist nicht einfach nur gestohlen worden. Nein, Jesus lebt und wo sehen wir Jesus? Wo sehen die Jünger ihren Jesus zum ersten Mal? Sie sehen ihn in Galiläa. In Galiläa. Das ist da, wo die Menschen sind. Das ist da, wo die ganz normalen Menschen sind. Und in dem Text, in dem Predigttext, den ihr auch auf euren Zetteln habt, da bestellt Jesus seine Jünger auch genau wieder dahin. Es geht um diesen großen Auftrag, beziehungsweise den Auftrag, den wir uns in den letzten Jahrhunderten auch in der Kirche immer so aufgebauscht haben. Wir sprechen davon dem Missionsauftrag, wobei ich denke, es gibt in der Bibel nicht nur diesen einen. Aber das ist der Auftrag, der uns doch allen im Gedächtnis ist. Also, Jesus bestellt seine Jünger nach Galiläa. In Matthäus 28, 16 folgendes steht: Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu ihnen, da bleiben wir erstmal stehen. Anscheinend scheint Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern was brutal Wichtiges zu sagen zu haben. Und ganz ehrlich, so ist das doch häufig bei Jesus und Bergen, bei Gott und Bergen. Die haben eine ganz interessante Beziehung zueinander, denn immer da, wo Berge in der Bibel auftauchen, da passiert etwas ganz Dramatisches, etwas, was Konsequenzen hat. Da begegnen sich Gott und Mensch, da begegnet sich Jesus und der Mensch hier auch in diesen letzten Versen des Matthäus-Evangeliums. So ist das bei Gott und Bergen, so ist das bei Jesus Christus und Bergen. Die haben eine Beziehung zueinander und wir auch. Das ist irgendwie unsere Kultur, Berge und wir. Jesus war ein Wanderer und wir sind das auch. Ich weiß nicht, wie das Kultur in anderen Ländern ist, aber hier in Deutschland und in den Alpenländern verausgaben sich Menschen brutal, um auf so einen Berg zu kommen. Und wir sehen jetzt mal, vielleicht können wir hinten das Licht nochmal ausmachen. Weiß jemand, wie das gut geht? Das ist so ein Dimmer, da muss man nur mal kurz so drauf. Und wir gucken uns jetzt mal ein paar Bilder an, die ich gesammelt habe im Voraus zur Predigt. Ja, nee. Prediger steht da dran. Danke. Wir sehen jetzt ein paar Bilder von Leuten, die so Wandersleut sind. Ja? Und diejenigen, die sich erkennen, die können ja kurz sagen, wo das war. So, der ist jetzt nicht da, ne? Der Leonhard. Aber der hat mir geschrieben, das ist irgendwo in Uganda. Also, Leonhard war in Uganda unterwegs. Er labt sich an einer frischen Quelle. Frisch, ja, hoffentlich. Okay. Ja, das ist meine Frau. Also die ist auch nicht da. Ich glaube, Naomi war in Oberstdorf und das erste Mal auf einem Berg. Ich weiß nicht, ob sie den Lift genommen hat oder hochgelaufen ist. Das frage ich sie nochmal. Okay. So, wer erkennt sich da? Gerhard, wo warst du? Mhm. Okay. Gerhard war unterwegs. Mit Freunden wart ihr unterwegs. Ja? Okay. Prima. Da haben wir so eine ganze Bagage von E-Männern. In Neuseeland wart ihr unterwegs. Toll. Okay. Das ist auch noch in Neuseeland, ne? Genau. Fand ich schön, weil es so den Gipfel zeigt. Ihr merkt, wir sind irgendwie in allen Herrenländern unterwegs. Ja, mach euch das Nächste. Da freuen sich die Mädels, glaube ich, besonders. Erzählt mal. Hm? Und wer sind die beiden kleinen? Ach so, ah ja. In Kärnten. Schön. Haben wir noch eins? Ja. Tansania auf dem Kilimanjaro, super. Toll. Ja, der ist auch heute nicht da, das ist der Matthias Wolf. Man erkennt ihn nicht. Das muss in den 80ern gewesen sein. Ich glaube, da stand irgendeine Jahreszahl mit dabei. Frag mich gerade nicht, wo es ist, ich weiß es nicht. So, wer erkennt sich da? Der Arthur auf der Zugspitze, wow. Und da? Beatrix in Madeira. Sehr schön. Also, wir bewegen uns hin in alle Welt, in alle Herrenländer. Licht bitte. Manche Menschen gehen auf Berge, um sagen zu können, so weit oben war ich. Ja, Arthur, vielleicht hast du gesagt, jetzt bin ich 2900 und ein paar zerquetschte hoch. Ich habe es geschafft. Manche, um sagen zu können, oh, der Weg war richtig schön. Dazu zähle ich mich nicht. Manche, um sagen zu können, ich musste sogar mit dem Hubschrauber abgeholt werden. Berge und Menschen. Irgendwie ist das Kultur bei uns. Und Berge und Gott, das ist auch irgendwie Kultur bei ihm. Gott gibt sich uns, den Menschen, so zu erkennen, wie wir ihn verstehen. In unserer Kultur, in unseren Bildern, an den Bergen, auf den Bergen, da passiert was. Aber vielleicht mag Gott es sich auch dort zu zeigen, wo die Erde dem Himmel zumindest räumlich am nächsten ist. So wie wir uns das vorstellen können, so wie wir das vielleicht brauchen, stellt Gott sich uns vor und so etwas passiert hier. Der Himmel berührt die Erde an den Bergen. Warum gibt es eigentlich Gipfelkreuze? Wir haben ein paar gesehen. Seit Jahrhunderten werden diese Kreuze errichtet mit unterschiedlichen Gründen. Sie erinnern uns an Jesus zum Beispiel. Sie zeigen, die Menschen, die hier waren, die Menschen, die hier sind, sie glauben an Jesus Christus. Sie stehen zu ihrem Glauben. Also sollen die Wanderer unter den himmlischen Schutz gestellt werden und ihnen soll gesagt werden, hey, egal wo du hingehst, ich richte mich auf dieses Kreuz aus und ich gehe wieder zurück, egal wo du hingehst, Gott wird mit dabei sein. Aber es gibt auch ganz rationale Gründe für Kreuze. Die können auch einfach Grenzmarkierungen für Almen oder Gemeinden sein. Und auch um zu zeigen, hey, hier ist einfach der höchste Punkt. So einfach kann es auch sein. Aber für uns heute gilt, und wir nehmen mal diesen Aspekt mit, da berühren sich Himmel und Erde. Auf diesen Bergen, an diesen Kreuzen, an der höchsten Stelle, da berühren sich Himmel und Erde. Das Kreuz zeigt in der vertikalen hin zum Himmel und in der horizontalen hin zu den Menschen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo die Jünger, die Nachfolger von Jesus dann auch wirklich stehen an diesem Berg, ob sie auf dem Berg stehen oder an dem Berg stehen. Jesus ruft sie auf jeden Fall zu diesem Berg hin. Wichtig ist, dass Jesus als der Auferstandene leibhaftig mit ihnen spricht. Und ganz spannend, dass Jesus sagt, trefft euch mit mir hier an diesem Berg und nicht einfach, wir treffen uns, ihr wisst schon, an dem geheimen Ort, wo wir uns immer treffen. Nein, er sagt, trefft euch mit mir an diesem Ort, ihr müsst hierher kommen. Zu mir. Ihr kommt her. Und die Jünger kommen dahin, sie machen sich auf den Weg. Und als diese 11 Jünger Jesus begegnen, also wohlgemerkt dem auferstandenen Jesus, da scheiden sich an diesem Jesus die Geister. Also da steht, die einen, die beten ihn an und die anderen, sie zweifelten immer noch. Also das sind alles Jünger Jesu, das sind alles Nachfolger Jesu. Die einen, sie beten ihn an und die anderen, sie zweifeln immer noch. Wie können Jünger damals zweifeln, wenn sie doch den auferstandenen Jesus sehen, mit ihm zu tun haben, wenn er zu ihnen spricht? Ich glaube, es ist wenig anders als heute. Manche glauben, manche nicht. Manche zweifeln, manche tun es auch nicht. Manche zweifeln, manche beten an. Ich glaube, das ist Teil des Weges. Das ist Teil der Nachfolge. Das ist Teil unserer Jüngerschaft. Zweifel und Anbetung ist die Realität unserer Jüngerschaft. Da hat sich wenig geändert im Verlaufe der Jahrhunderte. Auf dem Weg zu Jesus hin. Auf dem Weg hin zu dem, der auferstanden ist. Also Jesus hat seine Jünger zu diesem Berg bestellt, in Galiläa. Spannend auch, dass er ihnen nicht einfach unmittelbar erscheint, wie zum Beispiel im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel, ja, wo geschrieben steht, dass er einfach mitten unter ihnen steht. Nein, sie müssen sich auf den Weg machen zu diesem Berg. Und er sagt zu ihnen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Also, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Also, wir müssen verstehen, die Jünger müssen zu Jesus unterwegs sein, damit sie erkennen, wer er ist. Sie müssen ihn suchen und sie müssen ihn finden. Sie werden ihn suchen und sie werden ihn finden. Das heißt, wenn die Jünger eine Wegstrecke gemeinsam zurücklegen, dann werden sie auf diesem Weg reifen. Sie müssen reifen. Sie müssen miteinander unterwegs sein, um ihn zu finden. Mit anderen Worten, sie müssen älter werden, um jünger zu sein. Sie müssen älter werden, um jünger zu sein. Da vergeht Zeit auf diesem Weg. Jesus ist nicht einfach da, sondern er lehrt sie, zu ihm zu kommen mit anderen Menschen. Sie müssen älter werden, um jünger zu sein. Jünger machen heißt älter werden. Jünger sein heißt älter werden. Ein Jünger machen, also wenn Jesus sagt, macht zu Jüngern, dann heißt das auch selbst Jünger sein. Und nicht nur den anderen zu sehen als jemand, den ich jetzt zu einem Nachfolger machen muss, indem ich ihn mitnehme, ist er es. Folgt er mir auf dem Weg zu Jesus Christus hin. Und wir sind nicht allein, sondern wir sind mit anderen unterwegs. Jünger sein bedeutet begleiten und begleitet werden. Es bedeutet anbeten dürfen und zweifeln können. Es bedeutet anbeten können und auch zweifeln dürfen. Und dabei nicht allein sein und unterwegs sein, älter zu werden, zu reifen. Das ist das, was Jesus hier tut. Ich finde das erstaunlich, weil er die Jünger genau das lehrt, wozu sie dann ausgesandt werden. Er lässt sie zu sich kommen, sie begeben sich auf einen Weg und genau das ist, was sie danach machen sollen. Der Auftrag, mit dem sie losgeschickt werden. Jesus zeigt ihnen, was es bedeutet, Jünger zu machen. Es bedeutet, Menschen zu ihm hin zu begleiten. Das wird ihre Zukunft, das wird ihr Leben ausmachen, Menschen zu Jesus hin zu begleiten. Sie sind denselben Weg hierher gegangen. Viele von uns sind diesen selben Weg zu Jesus an diesen Berg gegangen. Sie haben gelernt, wir haben gelernt, sie haben erfahren, wir haben erfahren, sie sind gegangen, wir sind gegangen, diesen Weg, den andere Leute von jetzt an auch gehen sollen. In Anbetung und in Zweifel. Jünger machen bedeutet älter werden. Es bedeutet, Zeiten der Anbetung zu haben. Es bedeutet, Zeiten des Zweifels durchzugehen. Und die Verbindung der Sätze erscheint mir hier ganz wichtig. Also die Voraussetzung für alles von dem, was dann folgt, sind doch zwei Dinge. Also mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht es zu allen Völkern. Also zwei Dinge. Das Gehen. Das ist Voraussetzung für alles, was hier dann passiert. Was passiert, wenn ich wohin gehe? Was passiert, wenn ich auf den, wie heißt der, Picu? Auf Madeira, ne? Oder auf die Zugspitze gehe oder auf den Kilimanjaro oder in Berchtesgaden oder Obersalzberg unterwegs bin. Was passiert, wenn ich auf einen Berg gehe? Ich mache einen Reifungsprozess durch. Ich erlebe was. Das ist auch nicht ganz einfach. Ne? Ich verliere viel Schweiß. Ich muss wieder Wasser zu mir nehmen. Das lerne ich auch erst auf dem Weg. Das lerne ich nicht die ganze Zeit, wenn ich sitzen bleibe. Da falle ich irgendwann vom Stuhl, weil ich denke, boah, jetzt ist die Predigt noch immer nicht geschrieben, wenn ich im Büro sitze. Tja. Also hin zum Gipfel, auf diesem Weg mache ich einen Reifungsprozess durch. Also hinterfrage ich mich mal kurz, bin ich mir dessen denn bewusst, dass ich mich als Nachfolger Jesu auch wieder verändern darf, verändern soll. Dass das, was unten am Berg mir vielleicht gelehrt, eingetrichtert wurde, dass es auf dem Weg hin zu Jesus, neu sich zu Jesus aufzumachen, auch der Veränderung ausgesetzt werden darf. Bin ich mir dessen bewusst? Ich sehe vielleicht Neues. Ich erlebe Rückschläge. Bin ich mir dessen bewusst, dass ich mich als Nachfolger Jesu verändern darf, um zu reifen? Jesus verändert mich auf dem Weg hin zu ihm immer wieder neu und dann eben auch in seiner Gegenwart. Und ich finde das so toll, weil das ein immer neues Entdecken von Jesus ist. Ein immer neues Entdecken von Jesus und von mir selbst, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Also frage ich dich, was hast du Neues über dich und über Gott, über Jesus? Was hast du Neues über dich gelernt im letzten halben Jahr? Über eure Beziehung? Oder vielleicht bist du ganz stehen geblieben auf deinem Weg. Oder vielleicht bist du ganz allein gegangen. Also, die erste Voraussetzung, gehen. Und die zweite Voraussetzung ist die Macht Jesu, die hier Jesus anscheinend hat. Also, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Er spricht von einer Macht, die ihm von Gott gegeben ist. Und hier merken wir, hier ist wieder Himmel und Erde. Ja, da ist er wieder, der Berg. Ne? Hier berühren sich förmlich Himmel und Erde in diesem Jesus. Da ist eine Macht, die von Jesus ausgeht, nicht von uns. Also Jünger machen bedeutet machen, also gehen, aber auch machen lassen. Also machen in Form von Erde, wenn ich das mal so dualistisch darstellen darf, und machen lassen in Form von Himmel. In der Jüngerschaft, in der Nachfolge Jesu berühren sich Himmel und Erde. Es bedeutet gehen, ich gehe, und es bedeutet verändern lassen durch Jesus. Im Gehen. Und es bedeutet weiterzugehen. Und es bedeutet älter zu werden mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Es bedeutet mit ihnen zu reifen. Es bedeutet, dass wir uns gegenseitig auf diesem Weg sehen und wahrnehmen. Als Menschen, die sich auf dem Weg zu Jesus hinmachen. Und Jesus sagt weiter, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und dann sagt er, und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Dann verstehe ich den Punkt am Ende unseres Abschnitts als Doppelpunkt. Also, im vorigen Abschnitt. Und macht sie zu Jüngern. Doppelpunkt. Ich glaube nicht, dass es um eine zeitliche Abfolge geht, also dass Jesus uns ein chronologisches Punkt-für-Punkt-Rezept gibt und auf den Tisch legt und sagt, geh, taufe und dann lehre. Das wird auch gar nicht bei jedem Sinn machen. Aber das macht die Elemente dieses Weges nicht unbedingt unwichtiger. Im Gegenteil. Was tut Jesus? Er gibt uns Verantwortung. Und er sagt, hey, wenn ihr die Menschen zu mir begleitet, dann habt ihr die Verantwortung, aber damit auch die Erkenntnis und das Wissen, zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass ihr sie tauft und dass ihr sie lehrt. Also wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, aber mit Menschen unterwegs bist, die das tun, dann kann es passieren, dass Jesus dir begegnet und du weißt, wann der richtige Zeitpunkt ist, gelehrt zu werden. Dass du eine Sehnsucht in dir spürst und merkst, ja, ich möchte doch mehr von diesem Jesus erfahren. Ich möchte ihn kennenlernen und vielleicht auch getauft zu werden. Aber auch für die meisten von uns andersherum, wenn du selbst schon lange mit Jesus Christus unterwegs bist oder zu ihm hin unterwegs bist, dann kann es passieren, dass Jesus dir ganz neu durch Fragen und Erkenntnisse des anderen begegnet. Verstehen wir das? Dort, wo wir gemeinsam auf Jesus zugehen, auch in dem Denken oder in dem Wissen, dass wir jemanden an der Hand haben und ihn zu Jesus begleiten, kann Jesus mir manchmal ganz unvermittelt dadurch begegnen, dass mir jemand eine Frage stellt, auf die ich erstmal gar keine Antwort habe und neu danach forschen muss, vielleicht sogar ins Zweifeln komme. Also dort, wo wir gemeinsam auf Jesus als Nachfolger zugehen, da machen wir nicht Jünger, sondern da macht Jesus Jünger. Da soll es kein sich erheben über den anderen geben, sondern da gibt es ein Gespräch unter der Obhut von Jesus Christus. Und der sieht uns nämlich gemeinsam ankommen zu diesem Berg, sich ihm nähern. Gemeinsam. Begleiter und Begleitete sieht er ankommen. Und wir alle können mit unserem ganzen Leben zu ihm kommen. Warum ist das so wichtig? Das, was Jesus hier am Ende sagt. Das ist ja das Letzte, was im Matthäus-Evangelium dann überliefert ist. Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Warum ist das so wichtig, dass Jesus dabei ist, bei allem dabei ist? Ganz einfach, weil Jesus die Macht und die Power hat, alles zu wirken und nicht wir. Und warum sagt Jesus, ich bin bei euch bis an das Ende der Zeit? Warum sagt Jesus nicht, denkt dran, ich bin immer bei euch. Denkt dran, ich bin immer dabei. Nein, da steht, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Jetzt eine Vermutung und Spekulation meinerseits, die mich anregt. Weil es bei dieser Zeit um unsere Zeit geht. Um unsere Zeit. Also Himmel und Erde berühren sich. Gott zeigt sich so, wie wir es verstehen. Manchmal auch, wie wir es brauchen. Und deswegen sagt er, hey, es geht um eure Zeit. Meine Zeit ist nicht eure Zeit, aber ich begegne euch in der Zeit, sodass ihr das verstehen lernt. Und Gott kommt in die Zeit und ergibt sich selbst in diese Zeit und ergibt sich den Menschen. Jesus ist in unserer Zeit als der Auferstandene, dem wir begegnen dürfen, der zu diesem Berg ruft, gemeinsam. Jesus ist in unserer Zeit. Und so sollen auch wir in unserer Zeit leben, in unserem Galiläa, in unserem Filderstadt, in unserem Bernhausen, in unserem Neuhausen. Da, wo wir sind, da sollen wir mit diesem Jesus leben, in unserer Zeit und nicht in irgendeiner entrückten, fernen Galaxie. Also das ist auch das Mysterium, dieses Paradox, von dem wir auch immer singen. Großer Gott, der sich in diese Zeit gibt, lebt in Galiläa. Mit den Menschen, den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude, den Afghanen ein Afghane, den Syrern ein Syrer und den Irakern ein Iraker. Wir sollen Täufer sein und wir sollen Lehrer sein. Hey, wir sind Baptisten. Wir machen und wir lassen machen, beides. Und wir begleiten einander zu dem Berg, wo Jesus auf uns wartet und sich auf uns freut. Und wir dürfen einander vertrauen, wenn wir einander begleiten, dass wir uns einander zu diesem Jesus hin begleiten. Also, du darfst denjenigen vertrauen, die dich dahin begleiten. Du darfst auf diesem Weg auch selbst entscheiden, was du willst. Niemand zwingt dich auf diesem Weg. Du darfst dich erfahren als jemand, der etwas zu geben hat, wenn wir von Mission reden. Du hast etwas Gutes zu geben. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal wie deine Vergangenheit aussieht. Ich wünsche mir, dass so eine Kultur bei uns in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde entsteht. Wen nimmst du an die Hand? Und wer nimmt dich an die Hand? Und mit wem erlebe ich, wenn Jesus das Leben von Menschen verändert? Und nicht nur den anderen, sondern mein eigenes Leben. Und ich mich dem neu aussetze und mich auf dem Weg zum Berg begebe. Also was bedeutet dieser Missionsauftrag schließlich konkret für die Filder-Gemeinde? Ich glaube, wir brauchen eine Standortbestimmung. Wir müssen sagen, wo wir stehen. Jesus steht in Galiläa, bei den Menschen. Wir müssen sagen, okay, wir sind in Galiläa stationiert. Und wie sieht Galiläa eigentlich aus? Wie sieht Filder-Gemeinde aus? Wie sieht Filderstadt aus? Wie sieht Neuhausen aus, da wo ihr seid? Also Standortbestimmung. Gehen. Wir müssen gehen. Wegbegleiter sein im Taufen und im Lehren. Und das Letzte ist immer wieder die Erkenntnis zu haben, dass Jesus in unserer Zeit existiert und wirkt. Dass Jesus da ist. Dass wir mit ihm rechnen. Ihn nicht immer schon da suchen, wo wir ihn schon immer vermutet haben, sondern dass er mitten unter uns ist. Das wünsche ich uns, dass wir diesen Auftrag neu verstehen lernen und er uns in Besitz nimmt. Und wir mit einer Begeisterung mit Menschen unterwegs sind, die ich lehre und in meinem Lehren mich lernen. Und wir gemeinsam aber auf diesem Weg zu diesem Jesus sind. Amen.